Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
Hallo zusammen, eine schöne neue Woche und herzlich willkommen am Montag, dem 21. März. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist die Hafenstadt Mariupol wohl das Epizentrum der russischen Aggression. Der Kreml hatte der Ukraine ein Ultimatum bis heute Morgen gestellt, die Kämpfe in Mariupol zu beenden und die Stadt aufzugeben. Das hat Kiew aber abgelehnt. Wie das russische Militär nun weiter gegen die stark zerstörte Stadt vorgehen will, ist noch offen. Das Problem: Hunderttausende Zivilisten sind noch eingeschlossen. Ulf Mauder ist unser Reporter in Moskau. Ulf, gibt es denn Hoffnung, die Menschen da irgendwie rauszuholen?
In der Hafenstadt am Asowschen Meer gibt es nach Behördenangaben weiter massive Straßenkämpfe und Detonationen. Noch etwa 130.000 Menschen sollen in der Stadt sein. Das bedeutet, dass die meisten fliehen konnten. Die russische Armee kämpft an der Seite der Donbass-Separatisten gegen Einheiten der ukrainischen Streitkräfte. Mariupol ist auch Sitz des berüchtigten Azov-Regiments, das in Russland als rechtsextremistische Terrororganisation eingestuft ist. Die ukrainische Regierung aber lobt die umstrittenen Azov Kämpfer als Verteidiger der Unabhängigkeit der Ukraine. Die Kriegsparteien selbst stellen sich auf Tage, wenn nicht sogar wochenlange Gefechte ein.
Unterdessen beraten auch heute wieder in Brüssel viele Minister über die Lage, unter anderem die Außenminister, und dort wird schon vor Sanktionsmüdigkeit gewarnt. Gleichzeitig droht Moskau der EU aber vor den Folgen eines Ölembargos. Heißt das, solche Strafen beeindrucken Russland also doch?
Die Sanktionen des Westens sind hier in Russland schon in vielen Bereichen spürbar, darunter im Bankengeschäft und im Handel. Der Machtapparat in Moskau betont zwar immer wieder, es sei alles unter Kontrolle, Russland sei den Sanktionsdruck gewöhnt und passe sich an. Klar ist aber auch, dass die Strafmaßnahmen des Westens für Russland Milliardenverluste bedeuten. Zugleich weist Moskau darauf hin, dass die Sanktionen auch dem Westen selbst schadeten. Schon jetzt steigen die Energie- und Kraftstoffpreise dort, und sollte Europa wie die USA auf russisches Öl verzichten, könnten die Preise explodieren, warnt Moskau.
Okay, noch ein kurzes Wort zu den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram. Die sind jetzt in Russland als extremistisch verboten worden. Haben die Menschen in Russland denn jetzt noch Zugang zu Infos aus dem Westen, also jenseits der Staatsmedien?
Ja, schon seit Tagen sind Facebook, Instagram und auch Twitter hier in Russland blockiert. Wer technisch versiert genug ist, hilft sich mit VPN, also mit geschützten Netzwerkverbindungen, um die sozialen Netzwerke weiter nutzen zu können. Eine der wichtigsten Informationsquellen mit Nachrichten auch direkt aus der Ukraine ist inzwischen das Netzwerk Telegram, das binnen weniger Tage eine zweistellige Millionenzahl neuer Nutzer verzeichnet hat. Und auch die geteilten Inhalte bei Telegram haben massiv zugenommen. Dort verbreiten sich Videos, Fotos und Texte in extrem hoher Geschwindigkeit.
Die Infos von Ulf Mauder. Dankeschön nach Moskau. Die sozialen Netzwerke sind auch bei den Themen rund um den Ukraine-Konflikt voll von Falschinformationen. So warnt die Polizei Bonn gerade vor einem mutmaßlichen Fake-Video, das bundesweit die Runde macht. In dem Video behauptet eine junge Frau, ukrainische Flüchtlinge hätten einen 16-Jährigen am Bahnhof in Euskirchen totgeprügelt. Das angebliche Motiv? Er soll Russisch gesprochen haben. Die Polizei hatte gestern dazu erklärt, dass die Experten derzeit davon ausgehen würden, dass es sich um ein absichtliches Fake-Video handelt, das Hass schüren soll. Inzwischen hat sich die junge Frau, die das Video auf der Social-Media-Plattform TikTok hochgeladen hat, auch nochmal zu Wort gemeldet und hat sich für die falsche Information entschuldigt. Ihre Behauptung habe sich als unwahr herausgestellt und sie wolle nicht, dass andere den gleichen Fehler machen wie sie. Aber wie können wir gerade jetzt unterscheiden, was echt ist und was nicht? Arne Beckmann aus unserer Nachrichtenredaktion, wie kann ich vorgehen, wenn mir ein solches Video in die Timeline gespült wird?
Ja, ein gewisses Maß an Skepsis ist im Netz nie verkehrt. Im konkreten Fall könnte ich natürlich versuchen, an andere Quellen zu kommen. Ein Tötungsdelikt in Euskirchen hätte es auf alle Fälle auch in die Lokalpresse geschafft. Die Polizei vor Ort hätte eine Pressemitteilung rausgegeben, die man wahrscheinlich durch eine gezielte Suche auch wohl gefunden hätte. Aber all das gibt es in diesem Fall einfach nicht. Dafür findet man aber zum Beispiel ein russischsprachiges Fake-News-Portal, wo die Behauptung auch verbreitet wird, natürlich ohne Nennung von Quellen. Und alleine dieser Punkt sollte mich schon stutzen lassen. Warum zum Geier sollte die russische Presse mehr über Euskirchen wissen als die Polizei vor Ort?
Und wie kann ich mich generell richtig verhalten, wenn ich mit mutmaßlichen Fake-News im Netz konfrontiert werde?
Ja, ein erster großer Schritt ist schon mal, dass ich nicht reflexartig alles teile und eben schon gar nicht das, was ich nicht geprüft habe oder wo ich mir unsicher bin, ob das wirklich stimmen kann. Wenn ich Zweifel habe, dann kann ich zum Glück etliche Hilfestellungen in Anspruch nehmen. Es gibt einige Faktencheck-Redaktionen in Deutschland, die ich in so einem Fall direkt fragen kann. Ich kann natürlich auch selber versuchen, an Infos zu kommen. Wenn ich mir dann schon recht sicher bin, dass es sich um eine Lügengeschichte handelt, kann ich auch selber aktiv werden. Denn die meisten sozialen Netze haben so einen Melden-Button. Da kann ich dann Beiträge markieren. Die werden dann in der Regel nochmal geprüft.
Und einen solchen WhatsApp-Faktencheck-Service bietet unter anderem auch die Deutsche Presseagentur an. Fragwürdige Texte, Bilder oder Videos können kostenlos dorthin geschickt werden. Die Nummer gibt's in der Folgenbeschreibung. Wie kann ein Streit um eine banale Schutzmaske derart eskalieren? Das ist die Frage, die uns seit dem mutmaßlichen Mord an einem jungen Tankstellenkassierer im vergangenen Jahr in Idar-Oberstein beschäftigt. Da will sich jemand Bier kaufen, hat die Maske nicht auf, der Kassierer weist ihn darauf hin und der andere schießt ihm in den Kopf, nachdem er sich zu Hause erst noch die Waffe geholt hat. In Bad Kreuznach hat heute der Prozess um diesen Fall begonnen. Unser Reporter Olaf Holzbach ist für uns dabei. Olaf, hat der Angeklagte was zu alledem gesagt?
Er wollte wohl, aber es kam nicht dazu. Der Prozess wurde kurz nach dem Start schon unterbrochen. Neue Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft, von denen die Verteidigung heute erst erfahren hat. Da will sie erst reinschauen. Frühestens Freitag geht's weiter. Wenn er dann was sagt, der Angeklagte, dann vermutlich etwas in dieser Art.
Er bereut die Tat und ist auch mittlerweile selbst erschüttert darüber, dass er die Tat begehen konnte. Und die Gründe dafür aufzuklären, wird ja Gegenstand des Prozesses sein.
Alexander Klein, einer der Verteidiger des 50-jährigen Idar-Obersteiners. Er sagt auch, Mord war es nicht. Wenn, dann Totschlag. Alles Weitere ab Freitag.
Ich schätze mal, der Saal war voll heute. Was haben die Leute gesagt?
Es war voll, ja. Viele Reporter, viele Zuschauer, die Reaktionen im und vor dem Saal ziemlich eindeutig.
Ja, natürlich erschüttert, ne? Was so eine harmlose Aufforderung zur Maske eben in den Menschen auslösen kann.
Das ist ja vorsätzlicher Mord praktisch. Wenn ich nach Hause gehe oder irgendwo hingehe, hole eine Waffe und gehe dann wieder zurück und knall den armen jungen Mann ab.
Wie die damit fertig werden, kann man nicht drüber nachdenken.
Damit meinte sie die Familie des getöteten 20-Jährigen. Die Mutter sitzt als Nebenklägerin mit im Prozess in den nächsten Tagen und Wochen dem mutmaßlichen Mörder ihres Sohnes gegenüber.
Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Schuss an einer Tankstelle in Idar-Oberstein. Seit heute ist der Fall vor Gericht. Die Infos von Olaf Holzbach. Die meisten von uns haben es immer schon geahnt, jetzt ist es aber ganz offiziell. Das Internet ist zu Hause oft deutlich langsamer als vertraglich vereinbart. Also ich zahle für eine 50er oder sogar eine 100er Leitung und oft kommt gefühlt immer noch das hier an. Ronny Thorau aus unserer Nachrichtenredaktion. Im Ernst, es gibt jetzt neue Daten und ich kann mich mit Hilfe dieser Daten auch besser wehren, ne?
Ja, da wurde jetzt sozusagen ein zentrales Messportal geschaffen, breitbandmessung.de. Da reicht es allerdings nicht, wenn man seine Internetgeschwindigkeit einmal misst, sondern man braucht insgesamt 30 Messungen über mindestens 3 Tage verteilt. Zwischen den Messungen müssen mindestens 5 Minuten liegen und zwischen manchen Messungen auch nochmal mindestens 3 Stunden. Also ist recht komplex, findet man alles genau auf der Seite breitbandmessung.de beschrieben. Und heraus kommt dann aber ein Messprotokoll, mit dem man praktisch rechtswirksam nachweisen kann, mein Internet ist zu langsam für das, was ich eigentlich zahle und was mir versprochen wurde.
Und dann kriegt man automatisch eine Preisminderung?
Ja, da steht jetzt kein klarer Preis auf dem Protokoll, was man mindern kann, sondern man muss das dann mit dem Anbieter klären. Zumindest kann man ja nachweisen, dass das Internet wirklich nicht den Versprechungen entspricht. Wenn man so bei den Internetanbietern mal rumfragt, da heißt es im Moment zum Beispiel von der Telekom, man suche immer eine kulante Lösung und mindere, wenn der Anspruch bestehe, selbstverständlich den Preis. Von anderen Anbietern wie Vodafone zum Beispiel heißt es recht zugeknöpft, wenige Kunden machen da bisher vom Preisminderungsrecht Gebrauch und wie viele das genau seien, veröffentliche man auch nicht.
Das klingt jetzt nicht wirklich einfach.
Ja, das Problem ist, dass ja die Nutzer anhand des Messprotokolls eher selber sagen müssen, wie viel Nachlass sie denn jetzt da so gerecht fänden. Und die Provider können dann entscheiden und bieten oft auch nur ganz kleine Rabatte an und erklären auch nicht, wie sie sich die errechnen. Das ist alles noch sehr intransparent, beklagen Verbraucherschützer. Aber man sei da jetzt im Gespräch mit der Branche, um einfache Entschädigungsmodelle für alle zu vereinbaren. Und ich würde mal sagen, je mehr Menschen einfach die Chance jetzt nutzen, die Internetgeschwindigkeit bei sich wirklich mal zu überprüfen, umso größer wird dann da einfach die Dynamik und auch der Druck, das klarer zu regeln oder eben wirklich die Geschwindigkeit anzubieten, für die man bezahlt.
Immerhin ein Anfang. Hier nochmal die genaue Adresse, mit der man das prüfen kann, breitbandmessung.de. Dankeschön, Ronny Thorau. In London ist heute der Prozess gegen Boris Becker gestartet. Dem ehemaligen Grand-Slam-Sieger wird vorgeworfen, in seinem Insolvenzverfahren Vermögenswerte verheimlicht und Trophäen nicht ausgehändigt zu haben. Wir haben uns in seiner Geburtsstadt Lyman mal umgehört, ob Beckers Schlagzeilen sein Image getrübt haben.
Auf jeden Fall, ja, weil er für mich einfach kein Vorbild ist, der Mann mit seinem ganzen Lebenswandel.
Hört man ja nur Negatives. Also ein toller Sportler ist es für mich, ja.
Ich glaube, der Ruhm in den frühen Jahren war nicht so förderlich für seine Persönlichkeit, ja.
Ich glaube, der ist so verankert in Lyman, dass es jetzt nicht wirklich maßgeblich ist für seinen Ruf.
Für mich ist er immer noch beliebt, also ich weiß nicht. Das ist der Boris Becker jetzt halt.
Welche Vermögenswerte muss ich eigentlich angeben bei einer Privatinsolvenz? Das wollten wir von Kai Henning wissen. Er ist Insolvenzexperte im Deutschen Anwaltverein.
Ja, ich muss die Vermögenswerte angeben, die verwertet werden können. Und das sind natürlich erstmal eigentlich alle Vermögenswerte, die ich habe. Sprich zum Beispiel das Sparbuch, die Lebensversicherung, der PKW, das muss angegeben werden. Im Fall Becker sind es natürlich noch ganz andere Vermögenswerte, aber auch die muss ich dann angeben.
Kann ich die nachträglich noch angeben und sagen, ups, sorry, habe ich vergessen?
Wenn ich etwas vergessen habe und ich diesen Fehler aus eigenem Antrieb, also bevor es jemand anderes entdeckt hat, heile, dann ist die Sache okay. Ne? Aber es darf noch nicht aufgeflogen sein und dann komme ich mit meinen Infos, sondern wenn ich von mir aus selber aktiv werde und sage, oh, ich habe was vergessen, dann ist das in Ordnung.
Ich habe es eingangs erwähnt, Boris Becker soll auch seine Pokale und Trophäen nicht ausgehändigt haben. Kann ich solche Dinge nicht behalten, wenn sie für mich einen hohen ideellen Wert haben?
Genau, das ist die Frage, ob das überhaupt Vermögenswerte sind oder ob das wirklich nur persönliche Erinnerungsstücke sind. Ich muss ja nicht persönliche Briefe herausgeben oder ich muss auch nicht Urkunden herausgeben, die keinen Wert haben. Allerdings, bei Becker werden Pokale und Urkunden natürlich auch für Fans, für Interessierte einen Wert haben. Also die muss er herausgeben.
Welche Strafen würden bei uns drohen, wenn ich größere Vermögenswerte unterschlage?
Also die Insolvenzstraftaten, die haben jetzt in Deutschland einen eher geringen Strafrahmen. Also da würde ich in den meisten Fällen mal nicht von einer Haftstrafe ausgehen. Aber wenn ich natürlich Werte nicht angebe, die sehr hoch sind, sagen wir mal ab 100.000 Euro, dann laufe ich auch Gefahr, dass ich eine Bewährungsstrafe bekomme und wenn es dann noch höher wird, auch eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung.
Es bleibt unangenehm für Boris Becker. Der frühere Tennisstar steht ab heute in London vor Gericht. Er soll in seinem Insolvenzverfahren Teile seines Vermögens nicht ordnungsgemäß angegeben haben. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es super, wenn ihr unserem Podcast folgt, uns abonniert. Zum einen auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört und zum anderen gerne auf Instagram. Dort fassen wir euch täglich auch aktuelle Infos zusammen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.